Heute geht es um Steine, so wie die beiden hier. Hast du schon mal einen Stein schreien gehört? Nö, also ich nicht. Denen fehlen ja einfach auch die Voraussetzungen dazu. Keinen Mund, keine Stimmbänder, keinen Kehlkopf. Ein Stein kann nicht schreien, aber Jesus sagt es trotzdem. Heute geht es um eine Redewendung. Jesus sagt, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Aber manche Steine reden in einem gewissen Sinn doch mit uns, zum Beispiel wenn du dieses Bild siehst. Dann schreien diese Trümmer hinaus, was hier los ist. Diese Häuserruinen erzählen von Zerstörung, von Krieg, von Leid und Elend. Steine, die reden. Oder solche Steine. Der Kölner Künstler Günter Demling erfand die sogenannten Stolpersteine. In ganz Europa findet man sie. Das sind Steine aus Messing und die wurden bei bestimmten Häusern verlegt im Gehweg. Dort weisen sie darauf hin, hier war das letzte Zuhause eines Opfers des NS-Regimes. Vielleicht hast du solche Steine auch schon mal irgendwo gesehen und er hat dich angesprochen. Steine, die reden. Und bei diesen beiden Beispielen merken wir ganz schnell, wenn Steine schreien müssen, ist eigentlich alles zu spät. Es wäre besser gewesen, wir hätten rechtzeitig auf menschliche Stimmen gehört, die zum Frieden, zur Versöhnung mahnen. Aber die sind mundtot gemacht worden, so nahm das Unheil seinen Lauf und jetzt schreien diese Steine. Mir sind noch andere Steine eingefallen und die schreien wirklich und ziemlich laut. Auf Konzerten konnte man sie erleben, die Rolling Stones, eine Band, die sich rollende Steine nennt, schreiende Steine. Aber das alles ist nicht das, was Jesus gemeint hat mit seiner Redewendung. Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Schauen wir uns die Geschichte an, in der Jesus das sagt. Er ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Kurz bevor sie ankommen, schickt er zwei Jünger voraus, sie sollen einen Esel holen. Offensichtlich will Jesus mit diesem Esel reiten, nach Jerusalem einreiten. Und dann breiten sie ihre Kleider aus, reißen Zweige von den Palmen. Und in Lukas 19 wird dann weiter erzählt, Jesus kam an die Stelle, wo der Weg vom Ölberg hinunter nach Jerusalem führt. Da brach die ganze Schar der Jünger in lauten Jubel aus. Voller Freude priesen sie Gott mit lauten Stimmen für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Es waren aber auch einige Pharisäer in der Volksmenge, die riefen ihm zu, Meister, verbiete doch deinen Jüngern so zu reden. Jesus aber antwortete ihnen, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Trubel, Jubel, Heiterkeit. Jesus steht auf dem Ölberg, er und alle anderen schauen über das Kidrontal hinweg auf die Stadt Jerusalem. Ha, was für ein herrlicher Anblick, ein atemberaubendes Panorama. Das war der typische Weg, den die allermeisten Pilger genommen haben, wenn sie nach Jerusalem wollten. Und zwar ganz oft so, dass man auf dieser Bergkuppe, auf dem Ölberg, Jubelrufe gehört hat. Man sah zum ersten Mal diese tolle Stadt, das Ziel der Wanderung. Und was natürlich hervorstach in dieser Stadt, der Tempelberg. Prachtvoll mit gewaltigen Ausmaßen, ein Weltwunder dieser Tempel. Das ist der Ort, wo man Gott begegnet. Und deswegen sind sie ja gekommen. Was hier jetzt aber auffällt, die Leute jubeln zwar, aber nicht wie tausendmal erlebt, wegen dieser Stadt, wegen des Tempels, sondern sie jubeln für Jesus. Sie jubeln dem zu, der auf dem Esel sitzt. Er ist der entscheidende Grund, warum sie jubeln. Warum? Es heißt, voller Freude priesen sie Gott mit lauten Stimmen für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie erinnern sich, sie erzählen einander. Sie sind außer Rand und Band. Erinnere du dich doch, welche konkreten Geschichten könnten das sein? Welche Geschichten fallen dir ein, wo Jesus seine Macht gezeigt hat? Sie haben seine Wunder erlebt, von seiner Macht etwas gespürt, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Darum sind ihre Herzen voll. An seiner Seite haben sie erfahren, wie Leben heilen kann. Sie haben mitbekommen, wie Gott, wie Jesus tröstet. Das ging ganz tief. Wie Jesus Menschen von ihrer Schuld losspricht. Darum rufen und singen die Jünger. Und alle sollen es hören, wie unglaublich es ist, diesem Jesus zu begegnen und ihm nachzufolgen. Frage, welche Gründe hast du, deinen Gott zu loben? Die Jünger jedenfalls staunen. Ihnen läuft das Herz unter Mund über. Strahlende Gesichter, grenzenlose Freude. Ihr Herz ist übervoll, die Freude muss raus. Darum Trubel, Jubel, Heiterkeit. Und sie haben ja so viel Grund dazu. So viele Zeichen der Nähe Gottes, seiner Liebe, seines Wohlwollens. Und dann hört man es zum ersten Mal. Gelobt sei der da kommt, der König. Im Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und immer mehr stimmen mit ein, immer lauter, rhythmischer. Sie feiern ihren König. Das ist ein gewagtes Ding. Öffentlich erklären sie, dieser ist unser König. Damit stecken sie sich gegenseitig an, die Begeisterung wächst. Was sagen sie denn da? Sie sagen, Jesus ist der rechtmäßige König von Israel. Kein Kaiser. Und wir merken, das passt doch mit dem Esel gar nicht zusammen. Aber sie sind überzeugt, mit all dem, was wir erlebt haben, hat sich Jesus als der Messias ausgewiesen. Ein politisches Statement. Sie sagen, im Himmel ist bereits sein Friede, dort ist Gott König. Und jetzt wird er es auch hier auf der Erde. Bald wird dieser König seine Herrschaft bei uns aufrichten. Das erinnert an das, was die Engel bei der Geburt Jesu gesungen haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist Absicht, dass das hier in ähnlicher Form wiederholt wird. Es ist ein Bekenntnis, ein Statement, auch ein Weckruf an alle anderen. Passt auf, jetzt tut Gott Entscheidendes. Und so sind sie voller Erwartung und voller Hoffnung. Darum ihre Begeisterung, ihr Jubel. Und schon laufen die Ersten, die es hören, aus ihren Häusern. Neugierig sind sie, wollen sehen, was da los ist. Bei so einer außergewöhnlichen Trubel, Jubel, Heiterkeit. Und da möchte ich noch einen Moment innehalten. Da wäre ich ja gerne dabei gewesen. Ich wäre gern mitgelaufen. Hätte Jesus zugejubelt, meiner Freude freien Lauf gelassen. Laut sein für Jesus. Weil es doch wahr ist. Er ist König. Er ist der Messias. Und ich darf ihn kennen. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Bist du auch so begeistert für Jesus? Schlägt dein Herz höher? Wenn du an ihn denkst, kannst du staunen über seine Wunder, seine Worte. Ist er dein König? Für mich ist dieser Jubelzug zweierlei. Die Einladung, mich von Herzen über Jesus zu freuen. Ich bin eingeladen, ihn ausgelassen zu feiern. Und dann ist es zugleich die Anfrage an mich, wie tief geht meine Überzeugung? Kann ich das wirklich mitsprechen? Jesus, mein König, der, vor dem ich das Knie beuge, du, mein Ein und Alles. Aber die Geschichte geht ja weiter. Das sind jetzt Bedenkenträger. Plötzlich schälen sie sich aus der Menge Pharisäer. Sie sind auch mitgelaufen. Warum? Waren sie auch Anhänger, begeistert von Jesus und seinen Wundern? Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, das waren eher Spitzel, Spione. Und jetzt wird es ihnen zu heiß. Einer fängt an und sagt zu Jesus, bring sie zum Schweigen. Vermutlich haben sie Angst. Angst vor den Römern, denn sie verstehen genau dieses politische Statement. Wenn die Römer das hören, meinen sie, hier gibt es einen Aufstand. Und dann lassen sie die Truppen ausrücken und sorgen mit dem Schwert für Ruhe. Das ist der eine Grund. Aber ich glaube, Neid kommt da noch dazu. Wie sie diesen Jesus verherrlichen. Schau dir doch an, König. Auf dem Esel und was er anhat, König, ah, höchstens ein Hochstapler. Auf so einen fallen sie rein und uns lassen sie links liegen. Ihr Mund bleibt zu, weil das Herz zu ist. Kein Jubel. Sie sagen, Meister, mach diesem Trubel, Jubel, Heiterkeit ein Ende. Ruf die Leute zur Vernunft. Gebiete ihnen Einhalt. Sie wollen ihnen den Mund verbieten. Sie erleben Jesus nicht als Einladung, als Aussicht auf Leben, sondern sie fühlen sich angegriffen, bedroht. Sie halten ihn sogar für gefährlich, weil er sich anmaßt, von Gott als seinem Vater zu reden. In ihren Augen ist er ein Blender, ein Aufschneider, ein Hochstapler. Ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns? Wissen die Leute um dich herum, wie du zu Jesus stehst? Dass du begeistert bist von Jesus? Und was, wenn dann Gegenstimmen aufkommen? Sind wir bereit, Position zu beziehen? Auch bei Widerstand? Immer wieder vermisse ich das, ehrlich gesagt, bei meiner Kirchenleitung. Ich erlebe so eine gewisse Profillosigkeit. Es herrscht Angst, anzuecken, als zu extrem verschrien zu sein, was die Leute wohl denken. Aber es ist leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Bleiben wir doch bei uns. Weiß mein Nachbar, dass ich ein Jesus-Fan bin? Wissen die aus deiner Straße, deine Freunde, Kollegen, wem du zujubelst? Freilich, wir brauchen niemanden vor den Kopf zu stoßen, aber das müssen wir uns schon fragen lassen. Was bedeutet uns mehr? Jesus und dass wir zu ihm stehen oder die Meinung anderer über uns? Die Leute damals sind bereit, sich gegen die Pharisäer zu stellen. Sie haben nicht länger mehr die Autorität in Sachen Glauben, denn hier ist der König, hier ist der Messias, der lange angekündigte. Jetzt ist doch klar, dass wir auf ihn hören und nicht mehr auf euch. Und so ziehen sie weiter, laut und entschlossen. Und Jesus, was macht er? Selbstbewusst antwortet er den Pharisäern, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ein knallharter Satz, der an Deutlichkeit nichts vermissen lässt. Jesus sagt, sie müssen schreien und jubeln. Das ist das Einzige, was angemessen ist, wenn ich komme. Sie machen alles richtig. Schlimm, wenn sie es nicht tun würden. Wie die Pharisäer darauf reagieren, ist nicht überliefert. Aber ich stelle mir vor, wie sie dastehen, wie vom Donner gerührt. Und ich glaube, es rattert in ihren Köpfen. Und was ich auch glaube, je länger sie diesem Trubeljubel Heiterkeit zuschauen, desto mehr steigt in ihnen der Zorn auf. Der Zorn, der Jesus letztlich das Leben kostet. Der Zorn, der aus ihrer Sicht einen Mord rechtfertigt. Der Zorn, der Jesus ans Kreuz bringt. Ich stelle mir die Frage, warum haben nicht auch sie es gesehen? Warum konnten auch sie nicht mitjubeln wie die anderen? Jesus macht mit seiner Antwort klar, was hier geschieht, ist von Gott. Es ist Teil seines Plans. Ich bin der Messias, der König, der Retter und Heiland. Aber der Esel, ganz anders, als ihr euch das vorstellt. Nicht politisch. Ich bin nicht gekommen, um mein Schwert zu schwingen, für ein irdisches Königreich zu kämpfen, die Römer anzugreifen. Mir geht es um euer Herz. Ich bin gekommen, um euch von ganz anderen Fesseln zu befreien. Die Fesseln der Sünde, der Gottlosigkeit, der Beziehungslosigkeit. Mir geht es um euer Herz. Und dafür werde ich kämpfen. Sie feiern mich jetzt schon, ohne zu wissen, dass ich in ein paar Tagen bereit bin, alles für sie zu geben. Weil wir wissen ja, Jesu Königskrone wird die Dornenkrone sein. Und seine letzte Bitte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er wird das tun, was nur er tun kann, sein Kreuz und seine Auferstehung, ein Ereignis kosmischer Dimension. Er wird Gott und Menschen versöhnen. Er wird die Tore in Gottes Reich ganz weit aufstoßen. Seine Größe, seine Königswürde ist seine Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Und deswegen ist dieser Jubel mehr als berechtigt. Auch wenn Jesus genau weiß, dass der nicht lange anhält. Sehr bald wird er umschlagen in einen ganz anderen Ruf. Kreuzigt ihn! Hier nehmen die Menschen schon diesen Siegesjubel über ihren König vorweg, der für seine Menschen alles gibt. Ich lade dich jetzt ein, dass du dich mitfreust über Jesus, über den König am Kreuz, der leidet, der eine Dornenkrone trägt, der vom Esel daherkommt. Denk nach über seine Liebe zu dir. Stell dir das Kreuz vor und auch das leere Grab, seinen Sieg. Halt dir seine Macht und Herrlichkeit vor Augen. Und dann stimm ein in diesen Chor, der bereits jetzt in der Ewigkeit schon vor ihm steht und ihn lobt und dann betet. Mach mit, sing für deinen Gott, juble ihm zu und wenn es laut wird, gerade richtig, nichts dagegen. Alle dürfen und sollen es hören. Schämen brauchen wir uns wirklich nicht. Und Mundtotel machen lassen auch nicht. Bevor wir aber gleich einstimmen in den nächsten Siegesjubel, noch ein kleiner Hinweis. Dieser Gedanke kam mir zu diesem Text. Es gibt noch einen ganz anderen Stein, der auch ziemlich laut schreit. Ja, nicht in echt, aber im übertragenen Sinn. Es ist sogar ein Rolling Stone, ein rollender Stein. Zuerst wussten die Frauen nicht, wie sie diesen Stein wegkriegen sollten. Doch sie kommen am Ostermorgen zum Grab und sehen, er ist schon weggerollt. Und dann hören sie diese Worte, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist das, wofür dieser Stein steht und was er quasi hinausposaunt. Und jetzt berichtet Matthäus ein kleines, aber spannendes Detail. Der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Der Engel sitzt oben auf dem weggerollten Stein. Ja, warum denn? Was soll das? Sitzen ist in der Antike eine herrschaftliche Geste. Ein König sitzt, auch ein Lehrer sitzt. Der sitzt, hat Autorität. Der Engel demonstriert, keiner hat mehr das Recht, diesen Stein vors Grab zu rollen. Dieser Stein bleibt für immer weg. Dieser Stein soll nicht mehr verschließen, sondern erzählen. Davon singen, was hier passiert ist. Er singt das Lied vom Leben, von Gottes Durchbruch, von Gottes Macht und Herrlichkeit. Und ich glaube, als Jesus auferstanden ist, hat nicht nur dieser Grabstein gejubelt, sondern der ganze Himmel. Und bis heute singen die Engel Gottes und hören nicht mehr auf. Und am lautesten jubeln sie wann? Wenn solche wie du und ich zu Jesus finden, an ihn glauben und ihm zujubeln. Wenn wir jubeln, jubeln auch sie mit. Wenn du deinen Gott lobst, für seine Wunder, für seine großen Taten, für das, was du heute mit ihm erlebst, dann ist der ganze Himmel aus Rand und Band. Lobpreis pur. Was haben die Leute damals gesungen, gerufen? Gelobt sei der, da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Der Himmel jubelt und schreit über Gott. Und wir sollen dasselbe auch tun. Darum möchte ich enden mit dieser Folie und dich fragen. Jesus, ich freue mich an dir, weil. Wie setzt du diesen Satz fort? Freude braucht Gründe. Welche Gründe findest du, diesem Jesus zuzujubeln und ihm nachzufolgen? Nimm dir ein paar Minuten oder ein paar Momente Zeit und denke nach, finde Antworten. Und welche Antworten hast du gefunden? Welche Gründe, warum Jesus deinen Jubel verdient? Dann lass uns das jetzt auch machen. Lass uns Jesus zujubeln, ihn anbeten, jetzt und immer wieder, auch im Lauf der nächsten Woche. Nimm dir Zeit, um zu jubeln, diesem Jesus, diesem wunderbaren Jesus zuzujubeln. Wer Jesus kennt, der kann nicht stumm bleiben. Schweigen geht nicht. Und wenn wir nicht das tun, wozu wir berufen sind, Jesus zuzujubeln, dann springt die Schöpfung für uns in die Bresche. Sogar solche stummen Dinge wie diese hier, wie Steine. Amen.